SWR Kultur Hörbuch.
Der große Schlaf von Raymond Chandler. Es liest Heinz Baumann. Folge 3.
Sie trug braun gesprenkelten Tweed, ein Männerhemd mit Krawatte, robuste Laufschuhe. Ihre Strümpfe waren so hauchdünn wie tags zuvor, aber sie zeigte nicht so viel Bein. Ihr schwarzes Haar glänzte glatt unter einem braunen Robin Hood-Hut, der bestimmt seine $50 gekostet hatte und aussah, als hätte ihn eine leichtfertige Hand aus einer Filzunterlage gerupft. »Kommen Sie ins Boudoir«, sagte ich. Sie stand auf und sagte, »Wir sind gestern nicht sehr gut miteinander ausgekommen. Ich war wohl etwas patzig.« »Wir waren beide patzig«, sagte ich. Ich schloss die Verbindungstür auf und ließ ihr den Vortritt. Wir betraten den restlichen Teil meiner Suite, der einen nicht mehr ganz jungen rostroten Teppich enthielt, außerdem 5 grüne Aktenschränke, 3 davon mit kalifornischer Luft gefüllt, sowie einen Reklamekalender, der die Quinn Sisters zeigte, wie sie im rosa Dress mit seehundbraunem Haar und scharfen schwarzen Augen so groß wie Eierbriketts auf himmelblauer Fläche herumrollten. Ferner waren da 3 Stühle, fast aus Nussbaum, der übliche Schreibtisch mit der üblichen Schreibunterlage, Schreibgarnitur, Aschenbecher und Telefon und der übliche quietschende Drehstuhl dahinter. »Sie geben nicht viel auf Fassade«, sagte sie und setzte sich an die Kundenseite des Schreibtisches. Ich ging zum Briefschlitz und hob 6 Umschläge auf, 2 Briefe und 4 Reklamesendungen. Ich hängte meinen Hut übers Telefon und setzte mich. »Das tun die Pinkertons auch nicht«, sagte ich. »In dieser Branche lässt sich nicht viel Geld machen, wenn man ehrlich ist. Wenn man eine Fassade hat, dann macht man Geld oder erwartet welches.« »Oh, Sie sind ehrlich?«, fragte sie und öffnete ihre Handtasche. Sie fingerte eine Zigarette aus einem französischen Email-Etui, zündete sie mit einem Taschenfeuerzeug an, ließ Etui und Feuerzeug wieder in die Tasche fallen und die Tasche offen. »Dass es weh tut.« »Wie sind Sie dann zu diesem schmierigen Gewerbe gekommen?« »Wie sind Sie darauf gekommen, einen Schnapsschmuggler zu heiraten?« »Mein Gott, wir wollen nicht schon wieder Streit anfangen.« »Ich habe Sie den ganzen Morgen anzurufen versucht, hier und in Ihrer Wohnung.« »Wegen Owen?« Ihr Gesicht spannte sich, ihre Stimme war sanft. »Armer Owen«, sagte sie. »Sie sind also im Bilde.« »Einer von der Distriktsanwaltschaft hat mich mit nach Lido genommen. Er dachte, ich wüsste vielleicht etwas. Aber er wusste mehr als ich. Er wusste, dass Owen ihre Schwester heiraten wollte. Früher mal.« Mrs. Regan paffte schweigend ihre Zigarette und betrachtete mich mit festen, schwarzen Augen. »Es wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee gewesen«, sagte sie ruhig. »Er war in Carmen verliebt. Und sowas findet man selten in unseren Kreisen.« »Er hatte ein Vorstrafenregister.« Sie zuckte die Achseln. Sie sagte nachlässig, »er hat nicht die richtigen Leute gekannt. Mir bedeutet doch ein Vorstrafenregister nicht in diesem Land voll Korruption und Verbrechen. So weit würde ich nicht gehen.« Sie schälte sich den rechten Handschuh ab und biss aufs erste Gelenk in ihrem Zeigefinger und sah mich mit festen Augen an. »Ich bin nicht wegen Owen zu Ihnen gekommen.« »Meinen Sie nicht, dass Sie mir jetzt erzählen könnten, was mein Vater von Ihnen wollte?« »Nicht ohne sein Einverständnis.« »War es wegen Carmen?« »Nicht mal das kann ich sagen.« Ich stopfte meine Pfeife zu Ende und hielt ein Streichholz daran. Sie betrachtete einen Augenblick lang den Rauch, dann sank ihre Hand in die offene Tasche und kam mit einem weißen Umschlag wieder heraus. Sie schmiss ihn über den Schreibtisch. »Jedenfalls sollten Sie sich das einmal ansehen«, sagte sie. Ich nahm ihn. Die Adresse in Maschinenschrift lautete auf Mrs. Vivian Regan, 3765 Alter Brea Crescent, West Hollywood. Die Zustellung war durch Boten erfolgt und laut Stempel war er 8.35 Uhr rausgegangen. Ich öffnete den Umschlag und zog das glänzende 8x11-Foto heraus, das als einziges drin war. Es war Carmen, die in Geigers hochlehnigem Teakholzsessel auf dem Podium saß, mit ihren Ohrringen und ihrem Geburtstagskostüm an. Ihre Augen sahen sogar noch ein bisschen irre aus, als ich sie in Erinnerung hatte. Die Rückseite des Fotos war blank. Ich tat es wieder in den Umschlag. »Wie viel verlangen Sie?«, fragte ich. 5.000 für das Negativ und die übrigen Abzüge. Das Geschäft muss heute Abend abgeschlossen sein, oder Sie übergeben das Zeug einem Skandalblatt.« »Wie haben Sie die Forderung bekommen?« »Eine Frau hat angerufen, etwa eine halbe Stunde, nachdem dieses Ding hier abgeliefert worden war.« »Die Skandalblattmasche zieht nicht. Bei so krummen Dingern verdonnern die Gerichte heutzutage, ohne auch nur hinzugucken. Was ist sonst noch drin?« »Muss denn noch etwas drin sein?« »Ja.« Sie starrte mich ein wenig verdutzt an. »Es ist noch was drin.« Die Frau sagte, es steckte da ein hübsches Fressen für die Polizei dahinter und dass ich mich besser ranhalten sollte, sonst könnte ich mit meiner kleinen Schwester bald durchs Gitter sprechen. »Schon besser«, sagte ich. »Was für ein Fressen!« Ich weiß nicht. Wo ist Carmen jetzt? Sie ist zu Hause. Sie war heute Nacht krank. Ich glaube, sie liegt noch im Bett. Ist sie gestern Abend aus gewesen? Nein, ich war aus, aber das Personal sagt sie nicht. Ich bin unten in Las Olindas gewesen und habe bei Eddie Mars im Cypress Club Roulette gespielt. Ich habe mein letztes Hemd verloren. Sie spielen also Roulette. Das glaube ich Ihnen unbesehen. Sie schlug ihre Beine übereinander und zündete sich eine neue Zigarette an. Ja, ich mag Roulette. Alle Sternwoods mögen Spiele, bei denen man verliert. Sie spielen Roulette und heiraten Männer, die ihnen davonlaufen. Sie reiten mit 58 noch große Hindernisrennen und lassen sich von Schmarotzern aufs Kreuz legen und führen ein Krüppeldasein. Die Sternwoods haben ja Geld. Sie haben damit schon immer ihre Milchmädchenrechnungen bezahlt. Was wollte Owen gestern Abend mit ihrem Wagen? Keiner weiß es. Er hat ihn sich ohne Erlaubnis genommen. Wir lassen ihm immer einen Wagen, wenn er seinen freien Abend hat. Aber gestern war nicht sein freier Abend. Sie zog einen Flunsch. Glauben Sie, dass er etwas von dem Aktfoto gewusst hat? Wie soll ich das sagen können? Ich habe ihm nicht den Mund verboten. Können Sie die 5.000 sofort locker machen? Nur wenn ich es Dad sage oder es mir borge. Ich könnte es vermutlich von Eddie Mars bekommen. Mir gegenüber sollte er bei Scott großzügig sein. Dann versuchen Sie das und machen Sie fix. Sie lehnte sich zurück und ließ einen Arm über die Rücklehne baumeln. Und wenn wir zur Polizei gingen? Das ist eine gute Idee, aber Sie werden es nicht tun. Nicht? Nein. Sie müssen Ihren Vater und Ihre Schwester decken. Sie wissen nicht, was die Polizei vielleicht noch zutage fördert. Vielleicht etwas, das sie dann nicht mehr vertuschen kann, obwohl sie es ja bei Erpressungsgeschichten gewöhnlich versucht. Können Sie etwas tun? Ich denke schon, aber ich kann Ihnen nicht sagen, warum und wie. Ich mag Sie, sagte sie plötzlich. Sie glauben an Wunder. Hätten Sie vielleicht was zu trinken in Ihrem Büro? Ich schloss mein tiefes Schubfach auf und holte meine Büroflasche und meine zwei Babygläser heraus. Ich füllte sie und wir tranken. Sie schnappte ihre Tasche zu und schob ihren Stuhl zurück. Ich bekomme die 5 Riesen, sagte sie. Ich bin immer eine gute Kundin bei Eddie Mars gewesen. Es gibt noch einen anderen Grund, weshalb er nett zu mir sein sollte, den Sie vielleicht nicht kennen. Sie schenkte mir eins von diesen Lächeln, das die Lippen schon vergessen haben, bevor es in den Augen ist. Eddies blonde Frau ist die Dame, mit der sich Rusty davongemacht hat. Ich sagte kein Wort. Sie starrte mich kritisch an und fügte hinzu, das interessiert Sie nicht? So wäre ihm jedenfalls leichter, auf die Spur zu kommen, vorausgesetzt, ich wäre hinter ihm her. Sie glauben doch wohl nicht, dass er in diesem Schlamassel drinsteckt, oder? Sie schubste mir ihr leeres Glas hin. Geben Sie mir noch einen. Sie sind ein zäher Brocken, wenn man aus Ihnen was rausholen will. Sie zucken nicht mal mit den Ohren. Ich goss das kleine Glas voll. Sie haben alles aus mir rausgeholt, was Sie wollen. Sie können jetzt ziemlich sicher sein, dass ich Ihrem Mann nicht auf der Spur bin. Sie kippte ihren Drink ganz auf die Schnelle. Sie verschluckte sich oder benutzte die Gelegenheit, sich zu verschlucken. Sie atmete ganz langsam aus. Rusty war kein Ganove. Wäre einer gewesen, dann bestimmt nicht für ein paar Groschen. Er hat immer $15.000 mit sich herumgetragen, in Scheinen. Er nannte das sein wildes Geld. Er hatte es, als ich ihn heiratete, und er hatte es, als er mich sitzen ließ. Nein, Rusty hat mit so einer billigen Erpressungsmasche nichts zu tun. Sie langte nach dem Umschlag und stand auf. Ich bleibe mit Ihnen in Verbindung, sagte ich. Wenn Sie Nachricht für mich haben, das Telefonmädchen in meinem Apartmenthaus bringt das schon in Ordnung. Wir gingen zur Tür. Sie klopfte mit dem weißen Umschlag an ihre Knöchel und sagte, meinen Sie immer noch, Sie könnten mir nicht erzählen, was Dad... Ich müsste ihn erst fragen. Sie nahm das Foto heraus und stand dicht bei der Tür und sah es an. Sie hat einen wunderschönen kleinen Körper, finden Sie nicht? Mhm. Sie beugte sich ein wenig zu mir. Sie sollten erst mal meinen sehen, sagte sie, todernst. Lässt sich das arrangieren? Sie lachte plötzlich hart auf und ging halbwegs zur Tür hinaus, wandte dann den Kopf und sagte kühl, Sie sind der kaltschnäuzigste Hund, dem ich je begegnet bin, Marlo. Oder darf ich Sie Phil nennen? Klar, Sie können Vivian zu mir sagen. Danke, Mrs. Regan. Ach, hol Sie der Teufel, Marlo. Sie ging hinaus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Ich machte die Tür zu und stand da und starrte auf meine Hand auf der Klinke. Mein Gesicht war ein bisschen heiß. Ich ging zurück zum Schreibtisch und schloss den Whisky weg und spülte die beiden Babygläser aus und räumte die auch weg. Ich nahm meinen Hut vom Telefon und rief die Distriktsanwaltschaft an und fragte nach Bernie Olds. Er war in seinem Kabäuschen. »Also, ich habe den alten Herrn in Ruhe gelassen«, sagte er. Der Butler meinte, er oder eines der Mädchen würden es ihm schon beibringen. »Dieser Owen Taylor hat über der Garage gewohnt. Ich habe mir seine Sachen angesehen.« Eltern in Dubuque, Iowa. Ich habe den Polizeichef dort telegrafiert, er soll sie fragen, was geschehen soll. Die Sternwoods wollen die Kosten tragen. Selbstmord? Fragte ich. Lässt sich nicht sagen. Er hat nichts Schriftliches hinterlassen. Er hatte keine Erlaubnis, den Wagen zu nehmen. Alle waren gestern Abend zu Hause, bis auf Mrs. Regan. Sie war unten in Las Olindas mit einem Playboy namens Larry Cupp. Ich habe das nachgeprüft. Ich kenne einen Macker von einem der Tische. Ihr solltet diese Glücksbude endlich ausheben, sagte ich. Bei dem Syndikat, das wir hier im Land haben? Seien Sie nicht kindisch, Marlow. Diese Kopfnuss von dem Jungen macht mir Sorgen. Sind Sie wirklich sicher, dass Sie mir dabei nicht helfen können? Ich fand es nett, dass er sich so ausdrückte. So konnte ich Nein sagen, ohne tatsächlich zu lügen. Wir sagten auf Wiedersehen und ich verließ das Büro, kaufte mir alle drei Nachmittagszeitungen und fuhr im Taxi hinunter zum Justizpalast, um meinen Wagen vom Parkplatz zu holen. In keiner der Zeitungen stand etwas über Geiger. Ich guckte wieder in sein blaues Notizbuch, aber der Code war genauso stur wie am Abend zuvor. Die Bäume über Laverne Terrace hatten nach dem Regen frische, grüne Blätter. Im Licht der kühlen Nachmittagssonne konnte ich den Steilhang des Berges sehen und die Stufen, die der Mörder nach den drei Schüssen ins Dunkel hinabgerannt war. Zwei kleine Häuser standen an der Straßenfront unten. Vielleicht waren dort die Schüsse gehört worden, und vielleicht auch nicht. Nichts rührte sich vor Geigers Haus und den ganzen Block entlang. Die Buchsbaumhecke sah grün und friedlich aus und die Schindeln auf dem Dach waren noch feucht. Ich fuhr langsam vorbei und knabberte an einer Idee herum. Ich hatte letzte Nacht nicht in die Garage gesehen. Nachdem mir Geigers Leiche abhandengekommen war, war ich gar nicht mehr so scharf darauf, sie wiederzufinden. Es hätte mir die Hände gebunden. Aber wenn man ihn in die Garage gezerrt hätte, zu seinem eigenen Wagen und mit dem in einem der 100 so und so viel einsamen Canyons rund um Los Angeles losgefahren wäre, dann hätte man ihn erst mal Tage oder gar Wochen lang vom Halse gehabt. Das setzte zwei Dinge voraus. Den Schlüssel zu seinem Wagen und einen Partner. Das Ermittlungsfeld wäre dann schon ganz schön eingeengt, besonders da ich ja seine eigenen Schlüssel in meiner Tasche hatte, als es passierte. Ich hatte keine Gelegenheit, mir die Garage anzusehen. Die Türen waren zu und verriegelt, und als ich heranfuhr, bewegte sich etwas hinter der Hecke. Eine Frau in einem grün und weiß karierten Mantel und einem Knöspchen von einem Hut auf weichem, blondem Haar trat aus dem Labyrinth und stand da und sah mit wilden Augen nach meinem Wagen, als ob sie nicht hätte bergauf kommen hören. Dann wandte sie sich schnell um und war wieder verschwunden. Es war selbstredend Carmen Sternwood. Ich fuhr die Straße hinauf und parkte und kam zurück. Bei Tageslicht schien das eine gewagte und gefährliche Sache. Ich trat durch die Hecke. Carmen stand aufrecht und schweigend vor der verschlossenen Haustür. Eine Hand hob sich langsam zu ihren Zähnen und ihre Zähne bissen auf ihren ulkigen Daumen. Ihre Augen waren violett verschmiert und ihr Gesicht war weiß gewaschen von Erschöpfung. Sie lächelte mich schwach an. Sie sagte mit dünner, brüchiger Stimme, »Hallo, was?« Das verlor sich, und sie machte sich wieder an ihren Daumen. »Kennen Sie mich noch?« sagte ich. »Dobermann Redi, der Mann, der zu groß geraten ist. Erinnern Sie sich?« Sie nickte, und ein schnell zuckendes Lächeln spielte über ihr Gesicht. »Lassen Sie uns hineingehen«, sagte ich. »Ich habe einen Schlüssel.« »Toll, wie?«
»Wa?«
Ich schob sie beiseite und steckte den Schlüssel in die Tür und öffnete und schob sie durch. Ich schloss die Tür und stand da und schnupperte. Der Raum war grauenvoll bei Tageslicht. Der chinesische Krempel an den Wänden, der Teppich, der Lampenfirlefanz, das Teakholzzeugs, die schwüle Orgiastik der Farben, der Totempfahl, der Boxbeutel mit Äther und Laudanum, all das wirkte bei Tag so eklig schal wie Kehricht nach einer wilden Party. Wir standen da, das Mädchen und ich, und sahen uns an. Sie hätte gern ein schlaues, kleines Lächeln auf ihrem Gesicht festgehalten, aber das Gesicht war zu müde und wollte seine Ruhe haben. Ich nahm sie unbeirrt aufs Korn. Das Lächeln ebbte zurück wie Wasser vom Sand und ihre bleiche Haut bekam eine grobkörnige Textur unter der stumpf stupiden Leere ihrer Augen. Eine weißliche Zunge leckte an ihren Mundwinkeln. Ein hübsches, verdorbenes und nicht sehr helles Mädchen, das sich weit, weit verlaufen hatte und keiner tat was dagegen. Zum Teufel mit den Reichen! Sie waren zum Kotzen! Ich rollte eine Zigarette zwischen den Fingern und schubste ein paar Bücher beiseite und setzte mich auf die Ecke des schwarzen Schreibtisches. Ich steckte meine Zigarette an, paffte eine Rauchfahne und sah eine Weile schweigend der Daumenlutschnummer zu. Carmen stand vor mir wie ein unartiges Mädchen vorm Direktor. »Was tun Sie hier?« fragte ich sie schließlich. Sie zupfte am Stoff ihres Mantels und antwortete nicht. »Wie viel wissen Sie noch von heute Nacht?« Diesmal antwortete sie mit einem hinterlistigen Glitzern in ihren Augen.
»Was soll ich wissen?« »Ich war krank heute Nacht. Ich war zu Hause.«
Ihre Stimme war ein vorsichtiges, heiseres Flüstern, das eben noch mein Ohr erreichte. »Den Teufel waren Sie!« Ihre Augen flackerten sehr schnell auf und nieder. »Bevor Sie zu Hause waren,« sagte ich, »bevor ich Sie nach Hause brachte, hier, in diesem Sessel,« ich zeigte darauf, »auf diesem orangefarbenen Schal, Sie erinnern sich sehr gut.« Eine langsame Rötung kroch ihre Kehle hinauf. Das war schon etwas, sie konnte noch rot werden. Ein weißer Schimmer zeigte sich unter der lichten grauen Iris. Sie kaute toll an ihrem Daumen. »Sie waren das?« wisperte sie. »Ich. Was haben Sie alles behalten?« Sie sagte fahrig, »Sie sind von der Polizei?« »Nein, ich bin ein Freund Ihres Vaters.« »Sie sind nicht von der Polizei?« »Nein.« Sie stieß einen dünnen Seufzer aus. »Was wollen Sie?« »Wer hat ihn umgebracht?« Ihre Schultern zuckten, aber in ihrem Gesicht regte sich nichts.
»Wer sonst weiß es noch?«
»Das mit Geiger? Keine Ahnung. Die Polizei jedenfalls nicht, sonst wäre das hier schon ein Campingplatz.« »Vielleicht Joe Brody.« Es war ein Schlag ins Dunkel, aber er kam an.
»Joe Brody, der.«
Dann schwiegen wir beide. Ich zog an meiner Zigarette, sie aß ihren Daumen. »Machen Sie jetzt bloß nicht auf schlau«, drängte ich. »Hier zieht nur die gute alte, einfache Tour. Also, hat Brody ihn umgelegt?«
»Wen umgelegt?«
»Heiliger Strohsack«, sagte ich. Sie guckte beleidigt. Ihr Kinn klappte ein Häppchen herunter.
»Ja«, sprach sie feierlich, »Joe hat es getan.«
»Warum?«
»Ich weiß nicht.«
Sie schüttelte den Kopf, um sich auch wirklich zu überzeugen, dass sie es nicht wusste. »Ihn viel gesehen in letzter Zeit?« Ihre Hände fielen herab und bildeten kleine weiße Knoten.
»Nur ein oder zweimal. Ich hasse ihn.«
»Dann wissen Sie, wo er wohnt?«
»Ja.«
»Und Sie mögen ihn nicht mehr?«
»Ich hasse ihn.«
»Also hätten Sie ihn gerne in Teufels Küche.« Wieder kleine Sendepause. Es ging ja alles zu schnell, aber ich konnte nicht langsamer. »Würden Sie der Polizei sagen, dass es Joe Brody war?« forschte ich. Plötzlich flammte Panik über ihr ganzes Gesicht. »Natürlich nur, wenn ich die Geschichte mit dem Nacktfoto aus der Welt geschafft habe,« fügte ich besänftigend hinzu. Sie kicherte. Das ekelte mich an. Wenn sie gekreischt oder geweint oder sich meinethalb in tiefer Ohnmacht mit der Nase voran hingeworfen hätte, dann wäre mir das recht gewesen. Aber sie kicherte nur. Plötzlich kam mir alles sehr komisch vor. Sie hatte sich als Isis fotografieren lassen und jemand hatte das Foto geklaut und einer hatte Geiger vor ihren Augen umgeballert und sie war dabei besoffener als ein Kameradschaftsabend. Und plötzlich war das alles nur noch komisch. Also kicherte sie. Sehr witzig. Das Kichern wurde lauter und rannte im Karree wie Ratten hinter der Täfelung. Sie fing an, hysterisch zu werden. Ich glitt vom Schreibtisch und trat dicht vor sie hin und verabreichte ihr eine Backpfeife. »Genau wie gestern Abend«, sagte ich. »Eine tolle Nummer geben wir ab. Reilly und Sternwood oder zwei Witzbolde suchen einen Zirkus.« Das Kichern erstarb. Aber aus der Ohrfeige machte sie sich so wenig wie am Abend zuvor. Wahrscheinlich war allen ihren Jungs nichts anderes übrig geblieben, als ihr früher oder später eine zu langen. Ich konnte das jedenfalls gut begreifen. Ich setzte mich wieder auf die Ecke des schwarzen Schreibtisches.
»Sie heißen ja gar nicht Reilly«, sagte sie ernsthaft. »Sie heißen Philip Marlowe. Sie sind Privatdetektiv. Viv hat's mir erzählt. Sie hat mir ihre Karte gezeigt.«
Sie strich sich über die Wange, die ich geschlagen hatte. Sie lächelte mich an, als sei es nett, so mit mir zusammen. »Na also, Sie erinnern sich doch«, sagte ich. »Und Sie sind zurückgekommen, um nach dem Foto zu suchen und konnten nicht ins Haus. Stimmt's?« Ihr Kinn ruckte runter und wieder rauf. Sie kriegte ihr Lächeln hin. Sie machte mir Augen. Sie hatte mich schon am Gängelband. Gleich würde ich losjuchzen und sie nach Yuma einladen. »Das Foto ist weg«, sagte ich. »Ich hab's gestern Abend gesucht, bevor ich sie heimbrachte. Sicher hat Brody es mitgenommen. Sie tischt mir doch kein Märchen auf über Brody.« Sie schüttelte ernst den Kopf. »Es ist alles nur Tüttelkram«, sagte ich. »Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nur erzählen Sie keiner Seele, wo Sie gewesen sind gestern Abend und heute. Nicht mal Vivian. Vergessen Sie einfach, dass Sie hier waren. Reilly macht das schon. Sie heißen doch gar nicht...« fing sie wieder an und brach dann ab und schüttelte energisch den Kopf zur Bestätigung dessen, was ich gesagt oder was sie sich gerade gedacht hatte. Ihre Augen wurden schmal und fast schwarz und so durchschimmernd wie Emaille auf einem Snackbar-Tablett. Sie hatte soeben eine Erleuchtung.
»Ich muss jetzt nach Hause«, sagte sie, »als hätten wir gerade mal eben eine Tasse Tee zusammengetrunken.«
»Klar.« Ich rührte mich nicht. Sie warf mir noch so einen schlauen Blick zu und ging zur Tür. Sie hatte ihre Hand auf der Klinke, als wir beide einen Wagen kommen hörten. Sie sah mich mit Frageaugen an. Ich zuckte die Achseln. Der Wagen hielt direkt vorm Haus. Schrecken verzerrte ihr Gesicht. Man hörte Schritte, dann klingelte es. Carmen sah über die Schulter zu mir zurück. Ihre Hand umklammerte den Türgriff. Sie sabberte fast vor Angst. Es klingelte weiter. Dann hörte das Klingeln auf. Ein Schlüssel klimperte an der Tür und Carmen sprang zurück und stand ganz starr. Die Tür flog auf.
Ein Mann trat flink ein und hielt jäh an. Ruhig, vollkommen gefasst, starrte er uns an. Der Mann war grau, ganz grau, außer seinen blank polierten schwarzen Schuhen und den zwei purpurnen Diamantrompen auf seiner grauen Seitenkrawatte, die wie die roten Rompen auf einem Roulette-Tisch aussahen. Sein Hemd war grau und grau war sein zweireihiger Anzug aus weichem, prächtig geschneidertem Flanell. Als er Carmen sah, nahm er seinen grauen Hut ab und sein Haar darunter war grau und so fein, als ob es durch Gaze gesiebt worden wäre. Seine dichten, grauen Augenbrauen gaben ihm dieses gewisse sportliche Air. Er hatte ein langes Kinn, eine Hakennase und nachdenkliche graue Augen, die einen schrägen Blick hatten, weil sich die Hautfalte über dem oberen Lid etwas übers Lidende zog. Er stand da, ganz höflich. Eine Hand war noch an der Tür hinter ihm, die andere hielt den grauen Hut und schlug damit leicht gegen seinen Oberschenkel. Er sah hart aus, aber es war nicht die Härte des schweren Jungen, eher die Härte des wetterfesten Herrenreiters. Aber er war kein Herrenreiter. Er war Eddie Mars. Er machte die Tür hinter sich zu und steckte diese eine Hand in die aufgesteppte Tasche seiner Jacke. Nur der Daumen blieb draußen und glänzte im Dämmerlicht des Raums. Er lächelte Carmen zu. Er hatte ein nettes, gefälliges Lächeln. Sie leckte sich die Lippen und starrte ihn an. Die Furcht wich aus ihrem Gesicht. Sie lächelte zurück. »Entschuldigen Sie, dass ich so unerwartet eindringe«, sagte er. »Mein Klingeln scheint niemand gehört zu haben. Ist Mr. Geiger da?«
Ich sagte, »Nein«. »Wir wissen auch nicht, wo er ist. Wir haben die Tür angelehnt gefunden, wir sind einfach eingetreten.«
Er nickte und berührte sein langes Kinn mit dem Rand seines Huts. »Sie sind sicher Freunde von ihm.«
»Nur geschäftliche Bekannte. Wir sind wegen eines Buchs vorbeigekommen.«
»Wegen eines Buchs, hm?« Er sagte das schnell und munter und, wie ich meinte, auch ein wenig schlau, als ob er über Geigers Bücher Bescheid wüsste. Dann sah er wieder auf Carmen und zuckte die Achseln. Ich ging auf die Tür zu. »Wir wollen mal weiterziehen«, sagte ich. Ich nahm ihren Arm. Sie starrte Eddie Mars an. Er gefiel ihr. »Soll ich etwas ausrichten, wenn Geiger zurückkommt?«, fragte Eddie Mars sanft.
»Wir wollen Ihnen keine Mühe machen.
Das ist aber schade«, sagte er allzu bedeutungsvoll. Seine grauen Augen blinzelten und wurden hart, als ich an ihm vorbei zur Tür ging. Er fügte lässig hinzu. »Das Mädchen kann in den Wind schießen. Mit Ihnen möchte ich mich noch etwas unterhalten, Spatzfreund.« Ich ließ ihren Arm los. Ich sah ihn erstaunt an. »Kleiner Witzbold«, sagte er auf seine nette Art, »geben Sie sich keine Mühe. Ich habe zwei Jungs draußen im Wagen, die immer genau das tun, was ich Ihnen sage.« Neben mir rührte sich Carmen und schoss zur Tür hinaus. Rasch verklangen ihre Schritte bergab. Ich hatte ihren Wagen nicht gesehen, also hatte sie ihn wohl unten gelassen. Ich sagte, »Was zum Henker? Lassen Sie die Flausen«, seufzte er die Mars. »Hier stimmt doch was nicht. Ich werde herauskriegen, was es ist. Wenn Sie sich Blei aus dem Bauch pulen wollen, brauchen Sie mir nur in die Quere zu kommen.«
»Hört, hört«, sagte ich, »ein harter Bursche. Nur wenn nötig, Spatzfreund.«
Er sah mich gar nicht mehr an. Er spazierte im Raum umher mit gerunzelter Stirn, ohne mich weiter zu beachten. Ich blickte aus dem vorderen Fenster, in dem eine Scheibe zerbrochen war. Über der Hecke war das Dach eines Wagens sichtbar. Sein Motor lief leise. Eddie Mars entdeckte auf dem Schreibtisch die dunkelrote Flasche und die zwei goldgeäderten Gläser. Er schnüffelte an einem der Gläser, dann an der Flasche. Ein angewidertes Lächeln verzog seine Lippen. »Dieser Schweinehund«, sagte er tonlos. Er sah sich ein paar Bücher an, brummte, ging um den Schreibtisch herum und blieb vor dem kleinen toten Pfahl mit dem Kameraauge stehen. Er studierte ihn, senkte den Blick auf den Boden davor, er verschob den kleinen Teppich mit dem Fuß, dann bückte er sich schnell mit angespanntem Körper. Er ging mit einem grauen Knie zu Boden. Hinter dem Schreibtisch konnte ich ihn nicht ganz sehen. Ich hörte einen scharfen Ausruf und er kam wieder hoch. Sein Arm fuhr in seine Jacke und eine schwarze Luger erschien in seiner Hand. Er hielt sie in langen, braunen Fingern. Sie war nicht auf mich, sie war auch auf nichts anderes gerichtet. »Blut«, sagte er. »Da ist Blut auf dem Boden, unter dem Teppich. Eine ganze Menge Blut.«
»Tatsächlich«, fragte ich und guckte interessiert.
Er glitt in den Sessel hinter dem Schreibtisch und hakelte sich das maulbeerfarbene Telefon heran und wechselte die Luger in seine linke. Er betrachtete das Telefon mit düsterem Stirnrunzeln, zusammengezogenen grauen Brauen und einer tiefen Furche in der wettergegerbten Haut über der Hakennase. »Ich finde, wir lassen mal das Gesetz ran«, sagte er. Ich ging hinüber und trat gegen den Teppich, der da lag, wo Geiger gelegen hatte. »Es ist altes Blut«, sagte ich, »getrocknetes Blut.« »Trotzdem überlassen wir es der Polente.«
»Warum auch nicht«, sagte ich.
Seine Augen wurden schmal. Die Tünche war herunter. Übrig blieb ein gut gekleidetes, hartgesottenes Bürschchen mit einer Luger. Mein Diskussionsbeitrag gefiel ihm nicht. Wer zum Teufel sind Sie eigentlich, Spatzfreund?
Marlow ist mein Name. Von Beruf Spürhund. Nie gehört.
Wer ist die Kleine?
Klientin. Geiger hat ihr mit einer kleinen Erpressung einen Strick drehen wollen. Wir sind hergekommen, um mit ihm zu reden. Er war nicht da, die Tür stand offen, also kamen wir herein, um zu warten. Oder habe ich Ihnen das schon erzählt?
Bequem, sagte er, dass die Tür offen stand, wo Sie doch keinen Schlüssel hatten.
Ja. Wie kommt's eigentlich, dass Sie einen Schlüssel haben?
Ist das Ihre Sache, Sportsfreund?
Ich könnte es zu meiner Sache machen.
Er lächelte verkniffen und schob den Hut zurück auf sein graues Haar.
Und ich könnte Ihre Sache zu meiner Sache machen, sagte er. Sie würden sich bedanken bei dem bisschen Lohn.
Also gut, Holzauge.
Mir gehört dieses Haus. Geiger ist mein Mieter.
Was sagen Sie nun?
Sie kennen so reizende Leute, sagte ich. Ich nehme sie, wie sie kommen. Es kommen solche und solche.
Er schielte auf seine Luger herab, zuckte die Achseln und klemmte sie sich wieder unter die Achsel.
Haben Sie eine gute Idee, Sportsfreund?
Jede Menge.
Jemand hat Geiger erschossen. Oder Geiger hat jemand erschossen und ist dann getürmt. Oder es waren zwei andere Macker. Oder Geiger war mit seinem Kult zugange und hat Blutopfer vor seinem Totenpfahl dargebracht. Oder es gab bei ihm Brathähnchen zum Abendessen. Er hat seine Hühner schon immer gerne im Salon geschlachtet.
Der graue Mann war sauer.
Ich geb's auf, sagte ich. Rufen Sie lieber Ihre Freunde in der Stadt.
Ich seh's nicht, sagte er. Ich begreife das Spielchen nicht, das Sie hier spielen.
Also los, rufen Sie die Bullen. Wird das aber ein Fest geben? Er dachte darüber nach, ohne sich zu rühren. Seine Lippen spannten sich über seinen Zähnen.
Auch da sehe ich nicht durch, sagte er verkniffen.
Vielleicht haben Sie einfach einen schlechten Tag. Ich kenne Sie, Mr. Mars. Der Cypress Club in Las Olindas. Falsche Spielchen für falsche 50er. Mit den Ortsbehörden in Ihrer Tasche und einer gut gehüllten Leitung bis nach Los Angeles. Mit anderen Worten, Protektion. Sowas hat Geiger für seine Masche aber auch gut gebrauchen können. Vielleicht haben Sie ihm hin und wieder ein bisschen von Ihrer abgegeben, da er doch Ihr Mieter ist.
Sein Mund wurde eine harte, weiße Grimasse.
Geiger hatte welche Masche?
Die Schweinebuchmasche.
Er starrte mich eine ganze Minute lang an.
Jemand war hinter ihm her, sagte er sanft. Sie wissen was darüber. Er hat sich heute im Laden nicht blicken lassen. Sie wissen nicht, wo er ist.
Er war hier nicht ans Telefon zu kriegen. Ich bin heraufgekommen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich finde Blut auf dem Fußboden unter einem Teppich. Und Sie und ein Mädchen sind hier.
Bisschen schwach, sagte ich. Doch vielleicht finden Sie für Ihre Geschichte einen willigen Abnehmer.
Eine Kleinigkeit ist Ihnen aber entgangen. Jemand hat heute seine Bücher aus dem Laden schaffen lassen. Dieses nette Schrifttum, das er auslieh.
Er schnippte scharf mit den Fingern und sagte, daran hätte ich denken sollen, Sportsfreund.
Sie scheinen ganz schön umzukommen. Wie sehen Sie das Ganze?
Ich glaube, Geiger wurde beiseite geschafft. Ich glaube, dass es hier sein Blut ist. Und dass die Bücher weggeschafft worden sind, erklärt auch, warum seine Leiche für eine Weile verschwinden muss. Jemand steigt in sein Geschäft ein und braucht ein bisschen Zeit zum Organisieren.
Damit kommen die nicht durch, sagte Eddie Mars grimmig.
Wer sagt das? Sie und die zwei Ballermänner draußen in ihrem Wagen? Wir leben jetzt in einer großen Stadt, Eddie. Ein paar sehr raue Mitbürger haben sich in letzter Zeit hier niedergelassen. Der Fluch des Wachstums.
Sie reden verdammt zu viel, sagte Eddie Mars. Er entblößte seine Zähne und pfiff zweimal scharf. Draußen knallte eine Wagentür zu und rennende Schritte kamen durch die Hecke. Mars schnappte wieder die Luge heraus und richtete sie auf meine Brust.
Machen Sie die Tür auf.
Am Griff wurde gerüttelt und jemand rief. Ich rührte mich nicht. Die Mündung der Luger sah aus wie das Tunnelende von Second Street, aber ich rührte mich nicht. Nicht kugelfest zu sein, das war ein Gedanke, an den ich mich erst gewöhnen musste.
Machen Sie selbst auf, Eddie. Wer zum Teufel sind Sie, dass Sie sich einbilden, mir Befehle geben zu können? Seien Sie nett, dann helfe ich Ihnen vielleicht.
Er kam steif auf die Füße und ging um den Schreibtisch herum und zur Tür hinüber. Er öffnete sie, ohne mich aus den Augen zu lassen. Zwei Männer stolperten ins Zimmer. Sie fummelten emsig unter ihren Achseln. Der eine war offensichtlich Boxer, ein gut aussehender, blasser Junge mit einer kaputten Nase und einem Ohr wie ein Beefsteak. Der andere Mann war schlank, blond, behämmert. Er hatte eng stehende Augen ohne Farbe drin. Eddie Mars sagte, seht nach, ob dieser Vogel ein Eisen bei sich hat.
Der Blonde zog einen kurzläufigen Revolver heraus und hielt ihn im Anschlag. Der Boxer kam plattfüßig an meine Seite und befühlte sorgsam meine Taschen.
Keine Waffe, sagte er mit schnarrender Stimme.
Sieh nach, wer er ist.
Der Boxer fuhr mit einer Hand in meine Brusttasche und zog meine Brieftasche heraus. Er klappte sie auf und studierte den Inhalt. Heißt Philip Marlowe, Eddie. Wohnt in Hobart Arms in der Franklin. Privatlizenz, Sheriffstern und so. Ein Polyp.
Er steckte mir die Brieftasche wieder ein, schlug mir leicht ins Gesicht und wandte sich weg.
Haut ab.
sagte Eddie Maas. Die beiden Revolverhelden gingen hinaus und schlossen die Tür. Man hörte, wie sie wieder in den Wagen stiegen. Sie starteten den Motor und ließen ihn abermals im Leerlauf. »In Ordnung. Reden Sie«, sagte Eddie Maas. Die Spitzen seiner Augenbrauen bildeten scharfe Winkel auf seiner Stirn. »Ich bin nicht bereit, groß auszupacken. Geiger umzubringen nur, um sich sein Geschäft unter den Nagel zu reißen, das wäre wirklich ein dämlicher Dreh. Und ich bin nicht sicher, ob es sich so abgespielt hat, vorausgesetzt, dass er überhaupt tot ist. Aber eines ist mir klar. Wer immer seine Bücher hat, weiß, wo es lang geht. Und klar ist mir auch, dass die blonde Dame dort unten im Laden aus irgendeinem Grund ganz entsetzlichen Bammel hat. Und ich habe auch seine Ahnung, bei wem die Bücher sind.«
»Bei wem?«
»Das genau ist es, worüber ich nicht bereit bin, auszupacken. Ich habe einen Klienten, wissen Sie?« Er zog seine Nase in Falten. Er brach schnell ab. »Ich dachte mir schon, dass Sie das Mädchen kennen«, sagte ich.
»Wer hat die Bücher, Sportsfreund?«
»Ich sage nichts, Eddie. Warum sollte ich?« Er legte die Luge auf den Schreibtisch und schlug mit der offenen Handfläche darauf. »Darum«, sagte er, »und ich könnte auch für Sie dabei was rausspringen lassen.«
»Das ist der wahre Sportsgeist. Lassen Sie die Kanone aus dem Spiel. Den Klang des Geldes höre ich allemal. Wie viel wollen Sie denn springen lassen?«
»Was wollen Sie dafür tun?«
»Was wollen Sie, dass ich dafür tun soll?«
Er haute hart auf die Tischplatte.
»Hören Sie, Sportsfreund, ich frage Sie etwas und Sie fragen zurück. So kommen wir nicht weiter. Ich will wissen, wo Geiger ist. Aus ganz persönlichen Gründen. Mir hat sein Gewerbe nicht gefallen und ich habe ihn nicht protegiert. Zufälligerweise gehört mir dieses Haus. Nicht, dass ich im Augenblick besonders scharf darauf wäre. Ich glaube gern, dass alles, was Sie von der ganzen Geschichte wissen, bei Ihnen unter Glas ist. Denn sonst würden sich die Petermänner schon hordenweise in dieser Bruchbude hier die Füße platt treten. Sie haben überhaupt nichts zu verkaufen. Wenn ich es richtig sehe, brauchen Sie selbst ein bisschen Protektion. Also husten Sie es schon raus.«
Er sah es ziemlich richtig, aber das brauchte er ja nicht zu wissen. Ich zündete eine Zigarette an und blies das Streichholz aus und schnippte es in Richtung Glasauge des Totempfahls.
»Sie haben recht«, sagte ich. »Wenn mit Geiger wirklich was passiert ist, muss ich alles, was ich habe, der Polizei übergeben. Damit wäre es publik und ich hätte nichts mehr zu verkaufen. Also lasse ich es mit Ihrer Erlaubnis erstmal laufen, wie es läuft.«
Sein Gesicht wurde unter der Sonnenbräune ganz weiß. Einen Augenblick lang sah er richtig fies, verwegen und biestig aus. Er machte eine Bewegung zur Luger hin. Ich fügte lässig hinzu, »Wie geht's übrigens, Mrs. Maas?« Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte es ein wenig zu weit getrieben. Seine Hand zuckte fahrig nach der Waffe. Sein Gesicht war von harten Muskeln gespannt.
»Hauen Sie ab«, sagte er recht sanft. »Es ist mir scheißegal, wohin Sie gehen und was Sie dort machen. Nehmen Sie nur einen guten Rat mit auf den Weg, Sportsfreund. Lassen Sie mich aus Ihren Plänen raus, oder Sie wünschten, Sie hießen Murphy und wohnten in Limerick.«
»Na, das wäre dann ja gar nicht so weit von Clonmel«, sagte ich. »Ich höre, Sie haben einen Kumpel, der von dort stammt.«
Er lehnte sich über den Schreibtisch, unbeweglich, mit eisigen Augen. Ich ging zur Tür und öffnete sie und sah zu ihm zurück. Seine Augen waren mir gefolgt, aber sein schlanker, grauer Körper hatte sich nicht bewegt. Hass war in seinen Augen. Ich ging hinaus und durch die Hecke und den Berg hinauf zu meinem Wagen und stieg ein. Ich wendete und fuhr über den Kamm. Niemand schoss auf mich. Ein Stückchen weiter hielt ich an und stellte den Motor ab und wartete ein paar Augenblicke. Es folgte mir auch niemand. Ich fuhr zurück nach Hollywood.
Es war 5:10, als ich beim Haupteingang des Apartmentshauses in Randall Place hielt. Ein paar Fenster waren erleuchtet und Radios plärrten durch die Dämmerung. Ich fuhr im automatischen Lift hinauf zum 4. Stock und ging durch einen breiten Korridor mit grünem Teppich und elfenbeinfarbener Täfelung. Durch den Gang wehte eine kühle Brise von der offenen Tür zur Feuerleiter her. Neben der Tür mit der Aufschrift 405 war ein kleiner elfenbeinerner Klingelknopf. Ich drückte darauf und musste, wie mir schien, lange warten. Dann öffnete sich die Tür geräuschlos einen Spalt breit. Es war etwas lässig-listiges in der Art, wie sie geöffnet wurde. Der Mann war langbeinig, langleibig, hochschultrig und hatte dunkelbraune Augen in einem braunen, ausdruckslosen Gesicht, das sein Mienenspiel schon seit langem zu beherrschen gelernt hatte. Haar wie Stahlwolle wuchs weit hinten auf seinem Kopf und verschaffte ihm eine ganze Masse brauner Stirnwölbung, die auf den ersten Blick als ein Wohnsitz für Grips erscheinen konnte. Seine düsteren Augen prüften mich gleichgültig. Seine langen, dünnen, braunen Finger hielten die Tür fest. Er sagte nichts. Ich sagte, »Geiger?« Soweit ich sehen konnte, änderte sich nichts im Gesicht des Mannes. Er holte eine Zigarette hinter der Tür hervor und klemmte sie sich zwischen die Lippen und nahm einen kleinen Zug.
Der Rauch kam mir als träges, verächtliches Wölkchen entgegen und hinterher kamen Worte in einer kühlen, gelassenen Stimme, die nicht mehr Modulation hatte als die Stimme eines Bankhalters.
»Was sagen Sie?«
»Geiger! Arthur Gwynne Geiger! Der Kerl, der die Bücher hat!« Der Mann überdachte das ohne Hast. Er sah hinunter auf das Ende seiner Zigarette. Seine andere Hand, die, mit der er die Tür aufgehalten hatte, ging außer Sicht. Seine Schulter sah aus, als ob seine verborgene Hand Bewegungen machte.
»Kenne keinen dieses Namens«, sagte er.
»Soll er hier wohnen?« Ich lächelte. Er mochte das Lächeln nicht. Seine Augen wurden fies. Ich sagte, »Sie sind Joe Brody.« Das braune Gesicht wurde hart.
»Na und?
Ist was, Bruder? Oder was soll der Quatsch?«
»Also, Sie sind Joe Brody«, sagte ich.
»Und Sie kennen keinen, der Geiger heißt? Das ist aber komisch.«
»Ah, ja?
Kann sein, dass Sie einen komischen Sinn für Humor haben. Gehen Sie damit woanders hausieren.« Ich lehnte mich gegen die Tür und schenkte ihm ein verträumtes Lächeln. »Sie haben die Bücher, Joe. Ich habe die Liste mit der Kundschaft. Wir sollten die Sache mal durchsprechen.«
Er wandte die Augen nicht von meinem Gesicht. Im Raum hinter ihm war ein schwaches Geräusch, als ob ein metallener Gardinenring leicht gegen eine Metallstange klirrte.
Er blickte seitwärts in den Raum. Er machte die Tür weiter auf.
»Warum nicht? Wenn Sie meinen, dass Sie was zu bieten haben«, sagte er kühl.
Er trat beiseite. Ich ging an ihm vorbei in die Wohnung. Es war ein freundlicher Raum mit guten Möbeln und nicht zu vielen. In der hinteren Wand gingen große Fenster auf eine steinerne Veranda und blickten in die Dämmerung der Vorberge. Nahe den Fenstern eine geschlossene Tür in der Westwand und nahe der Eingangstür eine weitere Tür in derselben Wand. Und davor hing ein Plüschvorhang an einer dünnen Messingstange unter dem oberen Türbalken. Blieb noch die Ostwand, in der keine Türen waren. Ein Divan war in der Mitte daran gerückt, also setzte ich mich auf den Divan. Brody schloss die Tür und bewegte sich nach Krabbenart zu einem großen Eichenschreibtisch, der mit viereckigen Nägeln beschlagen war. Eine Zedernholzschachtel mit vergoldeten Scharnieren stand auf der herausgezogenen Platte des Schreibtisches. Er trug das Kästchen zu einem Sessel auf halbem Weg zwischen den beiden anderen Türen und setzte sich. Ich legte meinen Hut auf den Divan und wartete.
»Nun, ich höre«, sagte Brody.
Er öffnete eine Zigarrenkiste und ließ seine Zigarettenkippe in eine Schale neben sich fallen. Er steckte sich eine lange, dünne Zigarre in den Mund.
»Zigarre?«
Er warf mir eine herüber. Ich griff danach. Brody nahm einen Revolver aus der Zigarrenkiste und zielte auf meine Nase. Ich sah mir den Revolver an. Es war ein schwarzer, 38er, Polizeimodell. Ich hatte gegen ihn im Augenblick kein Argument zur Hand.
»Gut, was?« sagte Brody. »Stehen Sie doch mal einen Moment auf. Und jetzt so an die zwei Schritt vorwärts. Sie dürfen dabei auch ein bisschen nach Luft grapschen.«
Seine Stimme war die gut einstudierte, lässige Stimme des harten Burschen aus dem Kino. Das Kino hat sie alle gleich gemacht.
»Zis, zis, zis«, sagte ich und rührte mich kein bisschen. »So viel Kanonen in der Stadt und so wenig Gehirn.
Sie sind in den letzten Stunden schon der Zweite, der mir über den Weg läuft und sich einbildet, er hielt die Welt beim Schwanz, nur weil er eine Wumme in der Hand hat. Seien Sie kein Dummkopf und tun Sie sie weg, Joe.« Er schob die Augenbrauen zusammen und schubste mir sein Kinn entgegen. Er guckte gemein. »Der andere Knabe hieß Eddie Mars«, sagte ich. »Schon von ihm gehört?«
»Nein.«
Brody hielt mir weiter seine Waffe entgegen. »Wenn es dem je dämmert, wo Sie letzte Nacht im Regen waren, dann kassiert er Sie wie ein Kassierer Ihr Bargeld.«
»Was wäre ich schon für Eddie Mars wert?« fragte Brody kalt.
Aber er ließ seine Waffe auf sein Knie sinken. »Nicht mal eine Erinnerung«, sagte ich. Wir starrten uns an. Ich blickte nicht hin auf den spitzen schwarzen Slipper, der unter dem Plüschvorhang vor der Tür zu meiner Linken hervorsah.
Brody sagte ruhig, »Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin kein ausgekochter Junge. Nur vorsichtig. Ich weiß nicht den kleinsten Piep über Sie. Genauso gut könnten Sie ein Todmacher sein.«
»Sie sind aber nicht vorsichtig genug«, sagte ich. »Diese Masche mit Geigers Büchern war behämmert.« Er holte langsam tief Atem und ließ ihn vorsichtig wieder raus. Dann lehnte er sich zurück und schlug seine langen Beine übereinander und hielt den Colt auf seinem Knie.
»Glauben Sie bloß nicht, ich würde diese Spritze nicht benutzen, wenn es drauf ankommt«, sagte er. »Was haben Sie zu erzählen?«
»Lassen Sie Ihre Freundin mit den spitzen Slippers reinkommen. Sie ist schon ganz müde vom Luftanhalten.« Brody rief, ohne die Augen von meinem Bauch abzuwenden,
»Komm schon rein, Agnes.«
Der Vorhang schwang beiseite und die grünäugige, hüftenschwenkende Aschblonde aus Geigers Laden trat zu uns ins Zimmer. Sie sah mich mit einem richtigen Mordshass an. Ihre Nasenlöcher waren ganz klein und ihre Augen waren um einige Schatten dunkler. Sie sah sehr unglücklich aus. »Ich hab's gleich gewusst, dass Sie nur verdammten Ärger machen würden«, fuhr sie mich an. »Ich hab Joe gesagt, er soll aufpassen, wo er hintritt.«
»Er sollte lieber aufpassen, nicht wo er hintritt, sondern wo rein ihm getreten werden könnte«, sagte ich.
»Das soll wohl komisch sein«, sagte die Blonde.
»Das ist es mal gewesen«, sagte ich, »aber jetzt bestimmt nicht mehr.
Sparen Sie sich Ihre Gags, riet mir Brody. Joe passt mächtig auf, wohin er tritt. Mach ein bisschen Licht, damit ich sehe, wohin ich ballere, wenn ich den Knilch umpusten muss. Die Blonde knipste Licht in einer großen, eckigen Stehlampe an. Sie sank in einen Sessel neben der Lampe und blieb steif sitzen, als ob ihr der Hüfthalter zu eng wäre. Ich steckte mir meine Zigarre in den Mund und biss die Spitze ab. Brodys Colt zeigte lebhaftes Interesse an mir, während ich die Streichhölzer herausholte und die Zigarre anzündete. Ich genoss den Rauch und sagte, »Die Idiotenliste, von der ich sprach, ist chiffriert. Ich habe den Code noch nicht geknackt, aber es sind rund 500 Namen. Meines Wissens haben sie 12 Kisten Bücher. Das müssten mindestens 500 Bücher sein. Eine ganze Menge mehr dürfte ausgeliehen sein, aber wir wollen vorsichtshalber mal die volle Ausbeute auf 500 festsetzen. Wenn die Kundschaft hübsch rege ist und man auch nur 50% davon aktiviert, dann geben das 125.000 Leihgelder. Ihre Freundin wird Ihnen genaueres sagen können. Ich schätze nur. Man kann die durchschnittliche Leihgebühr ruhig ganz niedrig ansetzen. Weniger als einen Dollar wird sie kaum betragen. So eine Ware kostet ja Geld. Bei einem Dollar Leihgebühr kassieren Sie 125 Riesen und haben immer noch Ihr Kapital. Ich meine natürlich Geigers Kapital. Um diesen Preis kann man schon jemand aufs Korn nehmen. Die Blonde sagte, Sie sind ja irre, Sie gottverdammter Eierkopf. Brody zeigte ihr von der Seite die Zähne und knurrte, reg dich ab, um Himmels Willen, reg dich ab. Sie verwandelte sich in ein jämmerliches Knäuel heillosen Elends und unterdrückter Wut. Ihre silbernen Nägel kratzten auf ihren Knien. Das ist kein Job für Gammler, sagte ich fast schon gütig zu Brody. Da braucht's schon einen abgeschliffenen Arbeiter wie Sie, Joe. Sie müssen Vertrauen erwecken und es auch erhalten können. So Leute, die ihr Geld dafür ausgeben, um sich an alten Sexschwarten zu bedudeln, sind nervös wie alte Damen, die die Toilette nicht finden. Ich persönlich halte Erpressung in so einem Geschäft für einen schweren Fehler. Ich finde, das sollte man lassen, sich an legitimen Verkauf und Verleih halten. Brodys dunkelbrauner Blick heftete sich an mein Gesicht. Sein Colt hatte immer noch Appetit auf meine lebenswichtigen Organe. »Sie sind ein komischer Vogel«, sagte er tonlos. »Wem gehört denn diese reizende Firma?« »Ihnen gehört sie«, sagte ich. »Fast.« Die Blonde würgte und umkrampfte ihr Ohr. Brody sagte kein Wort, er sah mich nur an. »Was?« keifte die Blonde. »Sie sitzen da und wollen uns erzählen, dass Mr. Geiger so ein Geschäft betrieben hat? Direkt mitten auf der Hauptstraße? Sie sind ja nicht dicht!« Ich schielte höflich zu ihr hinüber. »Klar tue ich das. Jeder weiß, dass es dieses Gewerbe gibt. Dafür hat Hollywood gesorgt. Aber wenn es schon so etwas geben muss, dann hat es jeder praktisch denkende Polyp ganz gern, wenn es wenigstens auf offener Straße betrieben wird. Aus dem gleichen Grund lassen Sie ja auch die Puffviertel in Frieden. Sie wissen schon, wie Sie was auffliegen lassen, wenn Sie wollen.« »Mein Gott«, sagte die Blonde, »du lässt diesen Käsekopf hier sitzen und mich beschimpfen, Joe?« »Wo du eine Kanone in der Hand hast und der nichts als eine Zigarre und seinen Daumen?« »Mir gefällt's«, sagte Brody. »Der Junge hat gute Einfälle. Halt deine Klappe und pass auf, dass sie zubleibt, oder ich hause dir mit dem dazu.« Er fuchtelte auf zunehmend nachlässige Art mit seiner Waffe umher. Die Blonde schnappte nach Luft und drehte ihr Gesicht zur Wand. Brody sah mich an und sagte verschlagen, »Wie soll ich denn zu dieser reizenden Firma gekommen sein?« »Sie haben Geiger erschossen, um sie zu kriegen. Gestern Nacht im Regen.« Es war prima Schießwetter. Das Dumme ist nur, dass er nicht allein war, als sie ihn umbliesen. Entweder sie haben das nicht bemerkt, was unwahrscheinlich ist, oder sie hatten plötzlich Bammel und sind verduftet. Aber sie hatten immerhin den Nerv, die Platte aus der Kamera zu nehmen, und sie hatten auch den Nerv, später nochmal zurückzukommen und seine Leiche zu verstecken, sodass sie dann in Ruhe die Bücher abstauben konnten, bevor die Polente merkte, dass sie einen Mordfall zu untersuchen hatte. »Ja, ja«, sagte Brody verächtlich. Der Colt zitterte auf seinem Knie. Sein braunes Gesicht war hart wie eine Holzschnitzerei. »Sie spielen ein riskantes Spiel, Mister. Eigentlich können Sie verdammt noch mal froh sein, dass ich Geiger nicht alle gemacht habe.« »Sie dürfen sich trotzdem auf einiges gefasst machen«, sagte ich ihm heiter. »Ihr Strick ist schon gedreht.« Brodys Stimme klang schrill. »Meinen Sie, Sie könnten es mir anhängen?« »Klarer Fall. Wieso?« »Ich kenne jemand, der es genau so erzählen wird. Ich sage Ihnen doch, dass ein Zeuge dabei war. Spielen Sie doch nicht den Simple Joe.« Jetzt explodierte er. »Dieses gottverdammte kleine Luder«, brüllte er. »Das brächte sie fertig. Gottverdammig. Sie brächte es fertig wie nix.« Ich lehnte mich zurück und feixte ihn an. »Fein. Ich dachte es mir schon, dass Sie die Nacktfotos haben.« Er sagte nichts. Die Blonde sagte auch nichts. Ich ließ sie dann kauen. Brodys Gesicht hellte sich langsam wieder auf in einer Art grämlicher Erleichterung. Er legte seinen Colt auf das Tischchen neben seinem Sessel, hielt aber seine rechte dicht daneben. Er klopfte die Asche seiner Zigarre auf den Teppich und starrte mich an, mit Augen, die nur ein schmaler Schimmer zwischen engen Lidern waren. »Sie halten mich wohl für doof«, sagte Brody. »Es geht so, für einen Ganoven. Rücken Sie die Bilder raus.« »Was für Bilder?« Ich schüttelte den Kopf. »Falsche Tour, Joe. Die Unschuldsmasche zieht nicht.
Entweder Sie waren letzte Nacht dort oder Sie haben das Nacktfoto von einem, der dort war. Jedenfalls wissen Sie, dass Sie, das Mädchen, da war. Sonst hätten Sie Mrs. Regan durch Ihre Freundin nicht mit der Polizei gedroht. Um sich das leisten zu können, mussten Sie im Bilde sein. Und das konnten Sie nur, wenn Sie entweder gesehen hatten, was passiert war, oder aber das Foto hatten und wussten, wo und wann es aufgenommen wurde. Also seien Sie vernünftig und spucken Sie es aus.
Dafür bräuchte ich schon ein bisschen Kies, sagte Brody. Er wandte etwas den Kopf, um zur grünäugigen Blonden hinzusehen. Jetzt war sie gar nicht so grünäugig und auch nicht besonders blond. Sie war schlapp wie ein abgemurkstes Kaninchen.
Kein Kies, sagte ich. Er sah mich bitterböse an.
Wie sind Sie auf mich verfallen?
Ich zog meine Brieftasche und zeigte ihm meinen Orden. Ich war hinter Geiger her, für einen Klienten. Ich war gestern nach dem Regen draußen. Ich hörte die Schüsse. Ich platzte nein. Ich habe den Mörder nicht gesehen, aber sonst sah ich alles.
Und haben dicht gehalten? Höhnte Brody.
Ich steckte meine Brieftasche weg. Ja, bestätigte ich. Bis jetzt. Kriege ich die Fotos oder nicht?
Die Sache mit den Büchern, sagte Brody, das verstehe ich nicht.
Ich bin Ihnen von Geigers Laden bis hierher gefolgt. Ich habe einen Zeugen.
Den Strichjungen?
Was für ein Strichjungen? Er guckte wieder böse.
Den Jungen, der im Laden arbeitet. Er ist abgehauen, nachdem der Laster weg war. Agnes weiß nicht mal, wo er sich rumtreibt.
Das hilft weiter, sagte ich und grinste ihn an. Dieser Punkt hat mir ein bisschen Sorge gemacht. War einer von euch schon mal in Geigers Haus? Vorgestern Nacht?
Nicht mal gestern Nacht, sagte Brody scharf.
Sie behaupten also, ich hätte ihn abgeknallt, was?
Mit dem Foto in der Hand könnte ich Sie vielleicht überzeugen, dass sie sich getäuscht hat. Es ist ein bisschen gebechert worden. Brody seufzte.
Sie hasst mich wie die Pest. Ich habe sie nämlich rausgeschmissen. Sie hat mich bezahlt, klar. Aber ich muss es trotzdem tun. Sie ist zu irre für einen einfachen Kerl wie mich. Er räusperte sich.
Wie wär's mit etwas Kies? Ich bin völlig blank. Wir müssen zusehen, dass wir weiterkommen, Agnes und ich.
Nicht von meinem Klienten. Hören Sie, her mit den Bildern, Brody.
Ach, zum Teufel, sagte er. Ich geb's auf.
Er erhob sich und ließ den Colt in seine Seitentasche gleiten. Seine rechte Hand griff in seinen Rock nach oben. Dort hatte er es. Sein Gesicht verzerrte sich vor Ekel, als die Türglocke anfing zu läuten und unaufhörlich weiterläutete.